Es braucht mehr Wohnraum, heute und nicht morgen. Aber wie wollen wir wohnen, wenn wir immer mehr werden? Platz ist da, wenn man ihn neu denkt. In der neuen Staffel von 100 Minuten sprechen wir mit den Menschen, die Fläche neu denken, neue Wohnformen entwickeln und Städte gesünder machen. Eine Reportagereise durch die Schweiz mit Ideen, die weit über ihre Grenzen hinausweisen. 100 Minuten, der Podcast von Brand 1 und dem Migros Pionierfonds. Jetzt reinhören.
Heute bei Apropos, was will der Trump im Iran?
The United States military began major combat operations in Iran.
Schon seit 4 Wochen führen die USA und Israel Krieg gegen den Iran. Die Folgen von diesem Krieg sind immer deutlicher zu spüren. Auch in Regionen, die nicht direkt von den Kampfhandlungen betroffen sind. Die Kosten für Öl und Benzin steigen, das Wirtschaftswachstum wird bremst. In Amerika wird das zum Problem, vor allem für den Präsidenten Donald Trump, der in seinem Wahlkampf 2 Sachen versprochen hat. Dass das Leben in Amerika günstiger wird und dass er nie, nie, nie einen Krieg anfängt.
I will tell you, you're not gonna have a war with me, that I can tell you.
Jetzt stimmt beides nicht mehr. Ist das ein Problem für Trump? Wie gross ist die Lust bei den Republikanern, sich gegen einen eigenen Präsidenten zu stellen? Das fragt man heute Charlotte Walser, die USA-Korrespondentin vom Tagesanzeiger und der Süddeutschen Zeitung, in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Dagi, von der Bern und der Basel-Zeitung und den anderen der Mediatitel. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Charlotte.
Salut Philipp.
Charlotte, am Anfang dieser Woche haben wir kurz das Gefühl gehabt, das Ende des Krieges sei nahe.
We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement.
Was hat der Trump verkündet?
Er hat verkündet, dass es Verhandlungen gegeben hat, also Verhandlungen sind im Gang. Er hat von «very good talks» geredet, sehr gute Gespräche, und darum schiebt er jetzt die angedrohten Angriffe verschieben.
And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out.
Das war eine direkte Reaktion auf ein Ultimatum, das er vorher gestellt hat. Was war der Inhalt von diesem Ultimatum?
Er hat am Samstagabend auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, Iran müsse die Strasse von Hormuz vollständig freigeben, sofort innerhalb von 48 Stunden. Sonst würden die USA Energieanlagen im Iran angreifen, und zwar heftig. Es war eine Kehrtwende, weil 24 Stunden vorher, am Freitagabend, hat er angekündigt, er erwäge einen Rückzug, weil die Ziele sind eigentlich erreicht, die er in diesem Krieg hatte. Obwohl das fraglich ist, weil an der Atomsituation hat sich nichts geändert. Vielleicht kommen wir noch darauf. Und auch das Regime ist ja noch das Gleiche. Auch wenn der Ayatollah nicht mehr lebt, das Regime, also das ist nicht gestürzt. Und vielleicht, was er erreicht hat, ist, dass die Raketenkapazität geringer ist vom Iran, dass das militärisch geschwächt ist, aber sonst, also man kann nicht sagen, er habe jetzt auch seine Ziele erreicht. Das war eben am Freitagabend, wo er da gesagt hat, er erwäge einen Rückzug. Und eben am Samstagabend hat er dann mit Angriff auf Energieanlagen gedroht. Letzte Woche hat ja Israel Energieanlagen im Iran angegriffen und der Iran hat nachher Vergeltungsschläge durchgeführt auf Anlagen in den Golfstaaten. Und von dem hat sich der Trump dann distanziert. Er hat gesagt, mit dem habe ich nichts zu tun und er habe mit Israel geredet und auch Israel werde das künftig nicht mehr machen. Offensichtlich hat er Angst gehabt vor Auswirkungen auf den Ölpreis, vor den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Und nachher, eben am Samstagabend, hat er selber gedroht, die Energieanlage anzugreifen und das Ultimatum gestellt. Und am Sonntag hat er nachher das Ultimatum verschoben und das Gespräch angekündigt.
Was für ein Wochenende, kann man sagen.
Ja.
Dass sie jetzt wieder miteinander reden, das ist ja ein gutes Zeichen, oder?
Ja, klar, wenn es dann stimmt.
Gibt es Anzeichen, dass es nicht stimmt?
Ja, es ist ein bisschen unklar, weil der Iran hat gesagt, also mit uns hat er nicht geredet. Wir wissen nichts von Gesprächen. Was ja ein bisschen seltsam ist, wenn Trump sagt, super Gespräch, und dann sagt der Iran, was für Gespräch.
Iran's foreign ministry says you're not telling the truth when it comes to productive conversations to end the war.
Well, they're going to have to get themselves better public relations people.
Aber ja, es hat auch schon irgendwelche Gespräche gegeben. Unklar ist, mit wem genau. Also mit Vertretern vom Regime oder mit sonst irgendjemandem ist alles ein bisschen unklar.
Es ist alles ein recht grosses Hin und Her. Und dann ist am Dienstag noch eine weitere Schlagzeile erschienen. Und in der hat es geheissen, dass ein paar Leute extrem reich geworden seien nach der Ankündigung von Trump, dass ein Gespräch stattgefunden hat. Und die Vermutung war, dass da Wetten darauf abgeschlossen worden seien. Ist da etwas dran?
Ja, das kann gut sein. Also wenn die Börse so schwankt, der Ölpreis so schwankt, ich glaube, da gibt es immer Leute, die reich werden. Ich kann jetzt das zu wenig im Detail beurteilen, aber die Frage stellt sich natürlich schon. Es gibt vielleicht auch Leute, die vorher schon gewusst haben, dass er das angekündigt und auf die Veränderung an der Börse können wetten. Also es ist sicher nicht ausgeschlossen, dass da Leute profitiert haben davon.
Wie ist denn ganz aktuell die Situation im Iran?
Ja, schwierig, also chaotisch. Ich glaube, viele, also ich weiss das auch nochmal, was ich lese darüber. Viele sind aus der Hauptstadt Teheran geflüchtet, weil sie Angst haben natürlich. Und ja, eine grosse Ungewissheit, wie es weitergeht.
Ist denn ein Ende von diesem Krieg absehbar, so wie es jetzt Trump ein bisschen verspricht?
Mir denkt, im Moment sieht es schon so aus, dass der Trump einen Ausweg sucht. Also er scheint zu merken, dass ihm der Krieg politisch könnte schaden, dass er ihm irgendwie entgleitet, dass er in einer Sackgasse ist und er versucht, da wieder rauszukommen. Er möchte gerne einfach einen Sieg verkünden, sagen, alles super, alles erreicht und das Ganze beenden. Aber das ist halt nicht so einfach, vor allem, weil sich ja mit dem Krieg ein Problem hat aufgetan, eben mit dieser Meerenge von Hormuz, wo der Iran jetzt kontrolliert, also wo die Schiffe mit dem Öl nicht können durchfahren können, beziehungsweise wo diesen Schiff droht, dass sie angegriffen werden. Und letzte Woche hat Trump gesagt, also, das Problem müssen andere lösen, die Europäer vor allem, die sind viel stärker angewiesen, dass dort Öl können transportiert werden. Und die Europäer haben aber nachher gesagt, nein, ist nicht unser Krieg, nicht unser Problem. Und Trump hat jetzt eben nachher die Meinung geändert mit einem Ultimatum und so. Aber Verhandlungen wären sicher die beste Option. Also mit Verhandlungen wären die Chancen am besten, dass das aufhört in absehbarer Zeit. Und das scheint der Trump jetzt eben auch gemerkt zu haben.
Und auch zu wählen, nicht zuletzt wegen der innenpolitischen Situation in den USA. Die würde ich gerne zum dir anschauen, Charlotte. Der Trump ist ja gewählt worden mit dem Versprechen, niemals mehr einen Krieg anzufangen, so wie seine Vorgänger gemacht haben.
I will tell you, you're not gonna have a war with me, that I can tell you.
Dann hat aber genau das gemacht. Und im Gegensatz auch zur Intervention in Venezuela, die der Nicolas Maduro hat führen lassen, dauert die Intervention, der Krieg im Iran viel länger. Wie wird aktuell in Trump seine Außenpolitik im Land selber gesehen?
Also seine Zustimmungswerte sind schlecht, das kann man so sagen. 60% etwa laut Umfragen sind nicht zufrieden mit dem Trump und 60% lehnen auch den Krieg gegen Iran ab. Aber was man muss sagen, die Zustimmung bei den MAGAs, also bei den engen Anhängern, die ist immer noch relativ hoch. Also 9 von 10, sagt man dort ungefähr, stehen hinter dem Krieg. Bei den Republikanern aber, wo nicht nur die engsten Trump-Anhänger dabei sind, sind 20% dagegen. Ich habe den Eindruck, die fanatischen Fans, die werden sich nie vom Trump abwenden, was auch immer er macht, weil für die ist richtig, was der Trump richtig findet. Also er definiert, was richtig ist. Auch wenn er früher etwas anderes gesagt hat. Ich habe vor kurzem mit einem Veteran geredet, der das ein bisschen so sieht. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, aber der Trump hat doch immer gesagt, eben, kein Krieg, MAGA bedeutet doch nicht mehr von diesen Kriegen im Ausland, von diesen jahrelang. Und er hat wörtlich gesagt, who cares, was der Trump vorher gesagt hat. Also das ist doch egal. Wenn er jetzt sage, es sei nötig, dann sei es nötig. Der Trump braucht aber nicht nur die harten Magas, also die fanatischen Anhänger. Logischerweise braucht er die breitere Basis. Und bei denen sieht es schon anders aus. Also bei denen, denke ich, spielen die Auswirkungen auf das eigene Leben eine grosse Rolle.
Im letzten Jahr war Trump noch wahnsinnig wichtig, dass er den Friedensnobelpreis bekommt. Er hat überall betont, wie viele Kriege er schon beendet hat. Was will er denn jetzt eigentlich? Will er ein Friedens- oder will er ein Kriegspräsident sein?
Hey, ja, das weiss, glaube ich, niemand mehr so genau. Den Friedensnobelpreis hat er ja wirklich unbedingt wollen und hat sich auch gerühmt, dass er so viele Kriege beendet hat. Und nachher ist das mit Venezuela gekommen, der Angriff, die Entführung vom Präsidenten. Und nachher Drohungen gegen Grönland, NATO-Partner. Und jetzt eben das mit Iran. Also, was auch immer er sein will, ist definitiv kein Friedenspräsident.
Was sind denn seine Ziele im Iran? Wann kann er sagen, das war ein Erfolg?
Ja, das ist ja ziemlich unklar. Am Anfang hat er gesagt, es sei eine Gefahr droht, eine unmittelbare, durch das Nuklearmaterial, das der Iran hat, es sei ein Angriff droht. Und das Ziel sei, der Iran dürfe nie mehr in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Und am Anfang hat er auch gesagt, schlimmes Regime, also oder Regimewechsel sei das Ziel. Das hat er nachher plötzlich ein bisschen fallen mit dem Regimewechsel, wo er gemerkt hat, dass es das nicht so einfach ist. Und das mit der Atombombe, das stimmt zwar laut Experten, also der Iran könnte in relativ kurzer Zeit Atombomben bauen, weil er eben das hoch angereicherte Uran in diesen Tunneln unter der Erde hat, wo man weiter anreichern könnte in waffenfähiges Uran. Aber das ist nicht erst seit kurzem so, das ist schon lange so. Also irgendeine akute Bedrohung, dass der Iran konkrete Pläne hätte gegeben, für das gibt es eigentlich keinen Hinweis. Und durch den Krieg hat sich ja die Uransituation nicht wirklich geändert, muss man sagen, weil die Anlagen sind ja schon letzten Sommer zerbombt worden. Und das Material unter der Erde in diesen Tunneln ist aber immer noch da. Es wäre auch sehr gefährlich, das rauszuholen, sagen auch alle Experten. Was der Trump militärisch erreicht hat, ist, ja, dass der Iran geschwächt ist, das sicher. Und was das Ziel angeht, glaube ich, er hat einfach irgendwie etwas Grosses machen, also etwas, was noch keiner gewagt hat. Er wollte sein Vermächtnis sichern. Ich glaube, das ist ihm ganz wichtig. Und ja, vielleicht hat er auch von innen politische Probleme ablenken, für das die Augen kriegen ja auch immer. Und ich glaube, er hat einfach das Gefühl gehabt, es bestünde da Chance, es könnte klappen, auch wegen diesen Aufständen im Iran von Anfangsjahr. Und weil die Sache in Venezuela aus seiner Sicht recht gut geklappt hat, hat er gedacht, ist er irgendwie ermutigt worden und denkt, es könnte im Iran ja auch gut kommen. Aber eben dort ist die Situation ganz eine andere.
Also wenn es ihm wirklich um Ablenkung geht, kann man glaube schon sagen, dass das in die Hose gegangen ist. Weil die Weltwirtschaft und somit auch die eigenen Leute in den Vereinigten Staaten, die leiden.
Ja, das kann man so sagen, auch wenn er das natürlich nicht so sagt. Aber wenn er das nicht in den Griff bekommt mit diesen Preisen, dann könnte es wirklich übel enden. Also für ihn, für die Republikaner, aber auch für die Welt. Ja, dann könnte es wirklich zu einer Krise kommen, einer Rezession.
Spüren die mehr, die Amerikanerinnen und Amerikaner an der Tankstelle. Es gibt ja wenig Sachen, die die Leute in den USA so fest aufregen, als wenn die Preise an der Tankstelle aufgehen. Ist das immer noch so ein Indikator für das allgemeine Befinden?
Ja, das ist glaube ich schon so. Also der Benzinpreis ist sehr wichtig hier, halt, auch weil die Leute wirklich mit dem Auto unterwegs sind. Und gerade beim Trump seinen Stammwähler ist das ein wichtiges Kriterium, eins, was er ganz direkt betrifft im Alltag. Und der Benzinpreis ist seit am Anfang des Krieges um über 30% gestiegen auf etwa $3 pro Gallone. Das ist etwas, was jeder merkt und wo auch jeder weiss, dass das mit dem Krieg zu tun hat. Und hier kann der Trump definitiv nicht sagen, wenn er es ja sonst oft macht, der Biden sei die Schuld dran.
Für all die, die jetzt nicht in Gallonen tanken, Charlotte, wie viel macht das pro Liter?
Für unsere Verhältnisse ist es immer noch billig, ich glaube, irgendwie etwa 80 Cent pro Liter.
Ziemlich billig. Was der Trump gemacht hat, um die Preise nicht noch weiter zu steigen, er hat Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. Das ist schon recht schräg, oder nicht?
Total absurd, ja. Vor allem auch, weil der Trump ja immer den Obama kritisiert hat wegen Obamas im Deal mit dem Iran. Weil der Deal hat beinhaltet, dass Sanktionen gelockert werden. Und im Gegenzug hat der Iran nachher Kontrolle der Atomanlagen akzeptiert. Und er hat auch eine Begrenzung der Urananreicherung akzeptiert. Noch in der letzten Woche hat Trump gesagt, es sei so dumm gewesen, so ein dummer Deal, weil der Iran wegen der Lockerung der Sanktionen an Geld sei gekommen. Und jetzt hat Trump selber Sanktionen gelockert. Also der Iran darf jetzt Öl an fast alle Länder verkaufen. Öl, das schon verladen wurde, also schon unterwegs ist. Und durch das kommt der Iran an Einnahmen, die er zum Beispiel ja ausgeben könnte für Waffen gegen die USA. Außerdem zweifeln Experten auch daran, dass es viel nützt gegen Hochpreis, wenn man die Sanktionen verlockert. Sie sagen, für das sei die Menge zu gering. Mehr genützt hat die Ankündigung der Verhandlungen.
Wie gross ist denn tatsächlich Unmut der Amerikanerinnen und Amerikaner gegenüber dem Trump?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also, wie so häufig in den demokratischen Gebieten ist der Unmut gross. Zum Beispiel hier in Washington. Meine Nachbarn zum Beispiel, die regen sich sehr auf über den Krieg. An anderen Orten scheint es die Leute auch nicht so wahnsinnig zu interessieren. Das ist meinem Kollegen Boris Herrmann von der Süddeutschen Zeitung aufgefallen, als er in den Südstaaten unterwegs war vor kurzem. Hat er nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt ein Dauerthema ist. Es ist ihm aber auch aufgefallen, dass kaum noch Trump-Fahnen hängen. Und dort in diesen Gebieten, im Trump-Stammland, ist noch vor kurzem sind dort sehr viele so Trump-Fahnen überall, Schilder in den Gärten und so gewesen. Er hat wirklich den Eindruck gehabt, der Boris, dass die Begeisterung abgenommen hat, deutlich, merklich. Aber eben, die Leute reden auch nicht den ganzen Tag über den Krieg. Und ein rechter Podcaster hat neulich auch gesagt, es interessiere die Leute nicht so wahnsinnig. Es stelle nur wenige Hörer Fragen dazu. Es erstaunt einem vielleicht, aber man darf auch nicht vergessen, für die USA ist es nicht so außergewöhnlich, in einem Krieg zu sein. Also Irak, Afghanistan, ja, in den letzten Jahrzehnten waren sie immer oder meistens in einem Krieg gewesen. Für die Leute ist das also auf eine Art auch normal. Aber eben, der Trump ist nicht beliebt. Das kann man sagen. Nur 40% sind zufrieden mit ihm. Und das ist für einen Präsidenten schon ein sehr tiefer Wert.
Wie ist denn in der eigenen Partei, bei den Republikanern? Wie geht man dort mit dem Krieg um?
Die Republikaner haben, glaube ich, vor allem einfach Angst, dass sich die Unzufriedenheit auf die Zwischenwahl im Herbst auswirkt. Wenn der Benzinpreis hoch ist und auch wenn die Lebenshaltungskosten sonst Preise in den Läden nicht sinken, dann wird ihnen das schaden. Ich glaube, das ist so. Und es droht ihnen ja dass sowieso, dass sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, vielleicht sogar im Senat. Man hört jetzt so, es herrscht ein bisschen Panik in der Partei. Und dazu kommt ja noch, dass auch nicht alle wahnsinnig überzeugt sind von dem Krieg. Also letzte Woche ist auch noch der Antiterrorchef, der Joe Kent, zurückgetreten. Er hat gesagt, er könne nicht hinter dem Krieg stehen. Es habe keine unmittelbare Bedrohung durch den Iran gegeben. Ja, und er ist ja einer, der das irgendwie beurteilen kann als Antiterrorchef. Und all diese Sachen, das stresst die Republikaner schon die Partei.
Interessant ist ja zu sehen, wie Donald Trump mit dem Ganzen kommuniziert, wie er jetzt auch schon langsam anfängt, sich so ein bisschen zurückzuziehen von seinem eigenen Krieg.
Ja, der Trump hat betont, der Hexer, der Verteidigungskriegsminister, sei total dafür gewesen für den Krieg. Er hat als Erster gesagt, let's do it, der Iran dürfe keine Atomwaffen haben.
Er sagte, let's talk. We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran, that for 47 years has been just a purveyor of terror, and they're very close to having a nuclear weapon. We can keep going and get that 50,000 up to 55 and 60 is no end, or we can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions.
Sorted. Man weiss aber auch, dass andere in der Regierung es nicht so haben gesehen. Also vor allem der Vizepräsident J.D. Vance, der ja ein überzeugter Isolationist ist, eigentlich, also eben gegen Krieg. Und er ist auch dabei geblieben. Zwar stellt er sich öffentlich schon hinter Trump, aber es ist noch interessant, wenn man Vance zulässt. Er sagt einfach immer, was der Präsident gesagt hätte. Also, er sagt nicht, der Krieg ist nötig gewesen, sondern er sagt, der Präsident hat gesagt, der Krieg sei nötig gewesen. Und an dem merkt man ja auch eben, er distanziert sich, weil vielleicht will er mal kandidieren als Präsident und dann will er dann vielleicht können sagen, ich bin immer schon dagegen gewesen.
Der Präsident sagt tatsächlich ziemlich viel, mal das eine, mal das andere, stellt Ultimaten, nimmt sie wieder zurück, stellt sie neu. Es ist, wie gesagt, ein ziemliches Chaos. Wie geht es eigentlich dir mit dem?
Ja, also sicher besser als der iranischen Bevölkerung. Ich bin ja weit weg von diesem Krieg. Aber manchmal bringt mich das hin und her schon ein bisschen zur Verzweiflung, muss ich auch sagen. Kaum habe ich einen Text fertig geschrieben, ist wieder alles anders. Also vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, am Samstagabend bin ich unterwegs gewesen. Der Text für einen Sonntagmorgen war eigentlich fertig gewesen. Und dann kam eben die Sache mit dem Ultimatum gekommen. Und dann bin ich heim, habe ich pressiert auf dem Heimweg und habe beim Laufen schon mal auf dem Handy gelesen, was jetzt eigentlich der neueste Stand ist, für das dann möglichst schnell zu schieben, weil wenn hier Samstagabend ist, ist in der Schweiz schon fast Sonntagmorgen. Und dann bin ich, ja, laufend auf dem Handy lesen, ist so eine halb gute Idee. Jedenfalls bin ich dann gegen einen Ast gelaufen.
Charlotte, was für ein Wochenende, wie gesagt. Um aber von einer ernsten Note zu enden, kannst du jetzt eine Prognose geben? Wie geht es jetzt weiter in diesem Konflikt, in diesem Krieg?
Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Im Moment habe ich schon das Gefühl, eben der Trump hat gemerkt, dass er das Problem hat, dass er möglichst schnell aus dem irgendwie wieder rauskommen muss und dass Verhandlungen die beste Option sind, für da einigermaßen wieder daraus zu kommen. Aber man darf nicht vergessen, es gibt ja auch noch Israel mit teilweise anderen Zielen. Also Israel möchte wirklich, dass das Regime weg kann dort. Koste es, was es will, quasi. Für Israel ist jetzt ja, der Ölpreis vielleicht nicht ganz so ein Thema wie für die USA. Und ja, ich habe mich wirklich auch schon oft getäuscht mit dem Trump und täusche mich immer wieder. Also Prognosen sind schwierig.
Danke, Sharon.
Merci dir, Philipp.
Das war unser Apropos zum Donald Trump und zu seinen Ultimaten im Krieg gegen den Iran. Die Folge von Apropos hat Sarah Spreiter produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.